Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist der Wochenspruch für diese vor uns liegende Karwoche. Und wir grüßen Sie ganz herzlich an diesem Palmsonntag und freuen uns, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen und uns sogar mal wieder richtig sehen, hat auch was, gell? Wir handhaben das jetzt gerade so, dass wir ohne Maske singen können, aber immer beim Singen die Fenster öffnen. Also, dass Sie dann schon mal eingestellt sind, wenn es ein bisschen frisch wird. Wir beten. O Herr, mein Heil, an dessen Blut ich glaube, ich liege hier vor dir gebückt im Staube, verliere mich mit dankendem Gemüte in deine Güte. Herr Jesus, wir möchten dich loben und preisen und dir so von Herzen danken, dass du diesen Weg gegangen bist, dass uns das zeigt, wie sehr du diese Welt liebst, wie sehr du jeden Einzelnen von uns ganz persönlich liebst. Und schenke uns doch, auch jetzt in diesem Gottesdienst, den Blick auf diese wunderbare Liebe und ein von dir getröstetes Herz mit diesem Blick auf dich. Wir möchten in der Stille vor dich bringen, was uns jetzt gerade beschäftigt und vielleicht auch ablenken will. Hab Dank, dass wir es dir so bringen dürfen. Und nun mach uns still und rede du. Amen. Wir hören Worte aus der Passionsgeschichte aus Matthäus 27. Ich lese so auszugsweise. Am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Statthalter sehr verwunderte. Und dann lässt Pilatus ja Barabbas frei, Vers 27. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spähen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Wir werden uns heute Morgen mit einem Text aus dem Propheten Jesaja beschäftigen, wo es um das Leiden des Gottesknechtes geht. Das ist der offizielle Predigttext heute auch. Und der große Evangelist und Prediger Spurgeon hat ein wunderbares Büchlein geschrieben, das heißt das Evangelium nach Jesaja. Und er hat entdeckt, dass ganz viele Dinge aus dem Leben Jesu bereits im Propheten Jesaja erwähnt sind. Also der Name kommt schon. Die Geburt wird angesagt, sein Auftrag als Knecht Gottes und dann natürlich auch sein Leiden. Und heute Morgen wird es um dieses dritte Gottesknechtslied gehen aus Jesaja 50. Und da kommt ein ganz bekannter Vers, den Sie wahrscheinlich alle kennen, glaube ich. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Jesaja 50, von Vers 4 bis Vers 9. Überschrieben bei Luther, der Knecht Gottes im Leiden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich raufte. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Drei Gedanken. Der erste, der Alltag des Knechtes. Der Alltag dieses Knechts war geprägt von der unmittelbaren Nähe Gottes. Viermal kommt in diesen Versen Gott, der Herr, Adonai, Yahweh, der souveräne Gott, der Herr, der das Verfügungsrecht hat über den Knecht, über den Jünger. Und Jesus, der Knecht, unterwirft sich vollkommen seinem Vater. Er ist völlig ausgerichtet, den Willen dieses Vaters zu tun. So sehr, dass der Herr Jesus im Neuen Testament mal sagt, das ist meine Speise, davon ernähre ich mich, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, der Knecht. Und nun sagt uns dieser prophetische Text, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge, eine Jüngerzunge gegeben, eine geübte Zunge. So könnte man das auch übersetzen. Eine geübte Zunge, um mit Müden zu reden. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir, wie gut er mit Menschen reden konnte. Und zwar wirklich so, wie es für den Einzelnen richtig war, ganz passend. Was sind das denn für Leute, diese Müden? Also, das ist jetzt nicht nur müde nach einer schlechten Nacht, kann ja auch noch sein. Müde, das heißt zum Beispiel, ich habe mich abgemüht, es Gott recht zu machen. Ich bin müde geworden, gute Werke zu tun. Der Herr Jesus spricht mal in der Bergpredigt von denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die sich bemühen, die Sehnsucht haben. Müde, müde auch nicht nur durch die Erfüllung des Gesetzes, so wie es bei den Juden war, sondern müde auch durch den Götzendienst. Da sucht man hier, da sucht man da und man wird so müde, weil man das nicht findet, was man eigentlich sucht. Und da sind Menschen müde, heute in unserer Gesellschaft in Deutschland, Menschen müde, weil sie Sehnsucht haben nach Sinn, nach Leben. Da sind Menschen auch müde, weil sie völlig überfordert sind. Vielleicht wirklich müde durch viel Arbeit, durch schwere Erfahrungen. Und man kann auch müde sein vor Traurigkeit. Und manchmal sind wir müde an uns selber. Der Herr Jesus sprach mit den verschiedenen Menschen als Hirte und als Seelsorger und er sagte Worte, die aufgerichtet haben, die gestärkt haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Und er hat für jeden, das fasziniert mich so, er hat für jeden in seiner Situation die Worte, die er braucht. Da spricht er mit dieser todtraurigen Mutter, die aus dem Stadttor von Nain herauskommt, weil sie ihren Sohn beerdigen muss. Und er sagt, Frau, weine nicht. Und es sind keine hohlen Worte, denn er weckt dann diesen Jüngling ja auf. Oder er spricht zu dieser tief traurigen Maria Magdalena im Garten, Frau, was suchst du? Und als sie ihm sagt, ich suche, bist du der Gärtner, hast du meinen Herrn weggetragen? Da sagt er nur ein einziges Wort. Er sagt, Miriam. Das heißt ja Maria eigentlich auf Hebräisch. Miriam. Er spricht sie beim Namen an. Natürlich, er kann auch zu den Pharisäern sagen, ihr heuchlerisches, böses Geschlecht. Also es waren nicht immer nur die Softie-Worte, gell? Und zu seinen Jüngern, die sich selber überschätzen, da sagt er, ihr werdet mich alle verlassen. Zu Schuldigen spricht er auch. Er spricht manchmal so, dass er sagt, da liegt der wunde Punkt in deinem Leben. Bei dieser Frau am Jakobsbrunnen, da sagt er, ja, das stimmt schon, der Mann, den du gerade hast, das ist nicht dein Mann. Aber zu jener anderen, wo sie drauf und dran sind, sie zu steinigen, diese Ehebrecherin, da sagt er, ich verdamme dich nicht, geh und sündige nicht mehr, geh im Frieden. Was ist das für ein Herr, der so verschieden reden kann? Und zu den Kranken spricht er heilsame Worte. Und zu diesem gestorbenen Mädchen sagt er, Talita Kumi, steh auf, Mädchen. Gott, der Herr hat mir eine Jüngerzunge gegeben. Das war bei Jesus wahrhaftig so. Und das Schöne ist, er will uns, wenn wir seine Jünger, seine Knechte und Mägde sind, auch diese Zunge geben, dass wir mit anderen reden können, so wie es ihnen wohltut. In Sprüche 25, Vers 11, da heißt es, ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Eine geübte Jüngerzunge. Weil normalerweise sind wir tatsächlich halt darin geübt, scharfe Worte zu sagen, vielleicht verurteilende Worte zu sagen. Manchmal sagen wir auch viel barmherzigere Worte als Gott in dem Fall barmherzig wäre. Und manchmal sind wir sehr viel unbarmherziger als Gott in dem Fall wäre. Es kommt darauf an zu hören, was sagt mir mein Gott? Was sagt er mir für diesen Menschen? Dass ich diesen Menschen das weitersagen kann. Vielleicht diesem Teenie, der gerade Revolution macht. Oder diesem Arbeitskollegen, der sich auf irgendwelche ganz schräge Wege begibt. Oder jener Nachbarin, die einen Verlust erlitten hat. Herr, was sagst du mir, damit ich es weitersagen darf? Und wissen Sie, das sind die Worte, die uns geschenkt werden müssen, die wir nicht aus uns selber haben. Da scheitern wir x-mal. Wie oft stehen wir davor und wissen nicht, wir aus uns, was wir reden sollen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben und er will mir den richtigen Zeitpunkt geben. Denn auch wenn ich das Richtige zur falschen Zeit sage, kann es ganz böse ins Auge gehen. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr. Worte haben Macht. Worte, die ich höre, haben Macht. Ich nenne jetzt einiges, was Volker Gekle einmal in einer Predigt sagte. Was ich wurde, wurde ich durch die Worte, die mir gesagt wurden. Da hat der eine als Kind Kritik und Ablehnung vielleicht erfahren und hat tief verinnerlicht, ich bin nichts wert. Und ein anderer hat Worte der Liebe gehört. Worte, die ihn prägen bis jetzt und vielleicht bis man 80 und 90 und 100 Jahre alt wird. Worte sitzen fest im Herzen. Saint-Exupéry in seinem kleinen Prinzen sagte einmal, das Wichtigste im Leben sagt man sich nicht selbst, es wird einem gesagt. Öffne mir die Ohren, dass ich höre wie ein Jünger, wie ein Schüler, wie ein ABC-Schütze, wie ein I-Männchen. Weil ich habe es tatsächlich nicht im Griff. In der Bibel zu lesen und zu verstehen, was Gott mir sagt. Herr, öffne mir meine Herzensohren, dass ich hören kann. Alle Morgen weckt er mir das Ohr. Ja, warum denn aufwecken? Also da geht es ja jetzt tatsächlich nicht darum, dass vielleicht hier jemand gerade ein wenig müde wird. Es geht um diesen Schlaf der Sünde, um diese Trägheit, um diese verstopften Ohren durch Ungehorsam, durch Eigenwillen. Wir sind so leicht dabei zu überhören. Wir brauchen es, dass unser Gott uns das Ohr öffnet. Rede, Herr, ich will hören. Hören, was du sagst, jeden Morgen. Volker Gekle sagte da so schön, Gottes Wort hat frische Garantie. Hat mir gefallen. Und er sagt wohl zu seinen, oder sagte zu seinen Konfirmanden, dass sie jeden Morgen die Bibel lesen sollen. Jeden Morgen. Ich habe Ihnen übrigens hier nochmal unser schönes Heft als Anregung mitgebracht, Zeit mit Gott, für jeden Morgen ein Abschnitt. Ist übrigens auch deshalb gut, da ist ein Datum drin und dann weiß ich, wann ich das letzte Mal gelesen habe, wenn ich es vielleicht mal zwischendurch nicht gelesen habe. Also. Und er sagt dann zu seinen, oder er sagte dann, im Blick auf die Konfirmanden, und das gilt uns auch, was nicht regelmäßig geht, also jeden Morgen, was nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel mäßig. Es bleibt meine Entscheidung, ob ich hören will. Alle Morgen weckt er mir das Ohr. Und ich habe diese Entscheidung, mein Ohr wecken zu lassen. Wir sind manchmal so geneigt, die Stimme Gottes zu überhören. Da sind manchmal so unglaublich laute Stimmen in unserem Herzen drin, die diese leise Stimme übertönen. Da ist die laute Stimme der Sorge oder der Angst, die Stimme der Hektik oder der Resignation ändert sich ja sowieso nicht. Und eben manchmal haben wir Pfropfen im Ohr, den Pfropf des Eigenwillens, dass wir nur hören, was wir hören wollen. Dieser Mann im Alten Testament, dieser Biliam, das war so einer, der hat selektiv gehört. Der hat gehört, was ihm gepasst hat. Will ich hören? Jesus war einer, der ganz und gar auf den Vater ausgerichtet war, der von diesem Hören gelebt hat und aus dem Hören heraus geredet und gehandelt hat. Morgens, bevor es hell wurde, zog er sich zurück, Markus 1, Vers 35 steht das zum Beispiel. Er war hörbereit auf den Willen des Vaters. Er wollte den Auftrag von Gott erfahren. Er wollte wissen, was soll ich denn tun? Was ist heute dran? Und dann war er den ganzen Tag hindurch auf Empfang, hörbereit, in Hörweite des Vaters. Und als dann da diese 5000 Männer und noch Frauen und Kinder da vor ihm saßen, da hörte er zuerst, bevor er die Menschen speiste. Jesus war ganz Ohr für den Vater. Der Alltag des Knechts, das ist, was wir von ihm lernen dürfen. Hören. Es gibt ja wunderbare Skulpturen, vielleicht haben Sie auch so eine vor Augen, wo einer mit weit aufgerissenen Augen die Hände hinter den Ohren nach oben schaut, als wollte er sagen, Herr, was sagst du? Sag's nochmal, ich will's ganz genau hören. Der Hörende, der Lauschende. Denn je länger wir Gott zuhören, desto mehr werden wir verstehen, desto mehr werden wir seine Liebe verstehen. Und dann darf ich lernen, aus diesem Hören recht zu reden. Der Alltag des Knechts, zweitens der Gehorsam des Knechtes. Vers 5, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Hören ohne Gehorsam ist eigentlich nutzlos. Also wenn Sie Ihren Kindern was sagen und die tun es letztlich nicht, hätten Sie sich die Worte eigentlich sparen können. Ich bin nicht widerspenstig, steht da eigentlich. Ich werfe das Joch nicht ab. Ich sage nicht Nein. Ich sage auch nicht Nein zu dem Weg, den Gott mich führt. Ich bin nicht widerspenstig. Und ich frage uns, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns sagt? Vielleicht auch mit den Dingen, die uns gar nicht so gut gefallen. Mit einem Auftrag, den er uns gibt, zum Beispiel. Oder da, wo er uns aufdeckt, das ist Schuld, das ist Sünde, das passt nicht. Wie gehe ich damit um? Überhöre ich das? Beim Knecht folgt auf das Hören das Gehorchen. Obwohl es Aufträge sind bei Jesus, die sein Leben mit Leiden füllen. Es ist Gehorsam, der ihn ins Leiden führt, aber er lebt sein Vertrauen auf Gott als einer, der gehorcht. Glauben und Gehorchen, das gehört zusammen. Bonhoeffer war es, der mal sagte, nur der Glaubende gehorcht und nur der Gehorsame glaubt, glaubt wirklich. Der Knecht, der glaubt, immer abhängig vom Vater, so lebte Jesus, gab dem Vater das, was dem Vater gebührt. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie bei diesem Vers aus Hebräer 5 manchmal denken, das ist irgendwie merkwürdig. Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Dabei war er doch der Sohn Gottes. Und er musste gehorsam lernen. Das heißt im Klartext, er hatte x-mal die Möglichkeit, ungehorsam zu sein. Es war immer neu diese Entscheidung, zu tun, was der Vater ihm sagt. Und dann heißt es da zum Beispiel, er zog hinauf nach Jerusalem, Richtung Kreuz. Er zog stracks hinauf, geradeaus, ohne abzubiegen. Ein Herr, der gehorcht. Und dann in Gethsemane, da wird das ganz besonders deutlich, wo er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wie gut, dass Jesus das auch betet. Und dann fährt er fort, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus entschied sich für den Gehorsam. Ja, Vater, ja. Immer wieder neu. Wie gut, dass er uns an der Hand nehmen kann, um uns zu helfen, dass wir so auch sagen. Und dann wird das ja hier ganz konkret in unserem Text. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und das haben wir vorhin in unserem neutestamentlichen Text gelesen. Das wird im Prozess Jesu ja Stück um Stück erfüllt. Der Knecht, der ins Leiden kommt. Warum war er denn ins Leiden gekommen? Darf ich es mal einfach ganz schlicht so sagen? Weil er nicht den Mainstream vertrat. Weil er den Menschen die Wahrheit sagte. Und die Wahrheit wollen wir Menschen oft nicht wissen. Und nun ist Jesus in diesem Prozess und er bot seinen Rücken dar, er ließ sich schlagen, sogar ins Angesicht. Er ließ sich die Haare an den Wangen ausraufen, so heißt es eigentlich wörtlich. Und er ließ sich anspucken, sogar ins Gesicht. Was für eine entsetzliche Demütigung. Ich habe zum ersten Mal gelesen, dass diese Dinge tatsächlich schon in der jüdischen Urteilsvollstreckung dabei waren. Also das Urteil wurde damit schon vollstreckt. Das heißt doch, das Urteil war eigentlich schon gefällt. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Was ist das für ein Heiland, der die Schmach, der die Schande, der die Demütigung auf sich genommen hat? Er hatte das doch gar nicht nötig. Wie haben wir gesungen, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken. Wenn uns das doch in diesen Kartagen geschenkt würde, ganz neu diese Liebe darin zu erkennen, die Jesus dazu gebracht hat, das auf sich zu nehmen. Und zwar für sie. Und jetzt könnte ich hier so durchgehen. Und für mich auch. Er nahm das auf sich, es war freiwillig, dass er das tat. Es war nicht gezwungenermaßen. Er hätte eine Legion Engel bestellen können, er hätte vom Kreuz heruntersteigen können. Er nahm es freiwillig auf sich. Es war ein aktives Handeln. Und vielleicht ist jemand von uns gerade in so einer Lage, wo es ein kleines Stückchen in diese Richtung geht, die andere Wange hinzuhalten und mir auch Unrecht gefallen zu lassen. Wie gehen wir mit falschen Anschuldigungen um? Das ist schon eine Frage. Ein drittes noch, die Gewissheit des Knechts. Es könnte ja der Eindruck entstehen, dass der Knecht unter die Räder der Mächtigen gerät. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Aber Gott ergreift die Partei seines Knechtes. Gott steht ihm bei. Und deshalb, weil Gott ihm beisteht, deshalb kann er durchhalten. Das ist das Geheimnis dieses Knechtes. Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Das kann der Knecht sagen. Sein Glaube ist Gewissheit. Weil er vertraut, darf er wissen. Obwohl es der Erfahrung völlig widerspricht, unser Glaube darf Gewissheit sein, auch wenn es unserer Erfahrung vielleicht gerade widerspricht, was wir erleben. Und es ist ja so, Gott hilft dem Knecht nicht aus der Not, er bewahrt ihn nicht vor dem Kreuz. Er hilft ihm durch dieses schreckliche Leiden hindurch. Und mittendrin erfährt der Knecht Gottes Beistand. Ich werde nicht zu Schanden. Keinesfalls. Der Knecht, der Gott auf seiner Seite hat, kann stehen. Wer Gott auf seiner Seite hat, kann auch vor Menschen stehen. Martin Luther, Reichstags Worms, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott, helfe mir. Ich weiß, Gott steht mir bei. Ich werde nicht zu Schanden werden. Ich muss mich nicht einschüchtern lassen, so könnte man es auch übersetzen. Ich werde nicht enttäuscht werden. Ich werde nicht zu Schanden. Und deshalb sagt der Knecht mitten in dieser Anfechtung, darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Jetzt könnte man ja das auch missverstehen, dass so als diese Gemütsruhe, diese unerschütterliche Gemütsruhe des Philosophen, der über allem steht, habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kiesel. Man könnte es auch missverstehen als die Unempfänglichkeit des Starken, der sagt, mir tut nichts weh. Man könnte es missverstehen als das Heldentum eines Helden, der nicht zittert. Wissen Sie, was es von Jesus heißt in Gethsemane? Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Es ist eben nicht dieses, das bringen wir durch, das reißen wir durch, ich bin ja stark. Und wenn ich den Giftbecher trinken muss wie Sokrates, das ist es nicht. Sondern es ist dieses innerste Gehaltensein von Gott. Mittendrin in der Anfechtung, mittendrin im Zweifel, mittendrin im Kampf, in aller Spannung. Aber Gott lässt mich nicht zu Schanden werden. Das macht mich stark. Das ist die Gewissheit, die der Knecht hat, obwohl er sie nicht sieht. Die Gewissheit im Glauben. Und da merken wir, Jesus musste in seinem Erdenleben auch aus Glauben leben. So wie wir. Nicht unbedingt aus dem Schauen, obwohl er der Gottessohn war. Ich glaube, man kann diesen Satz, ich habe mein Angesicht gemacht wie einen Kieselstein, vielleicht auch noch in der Richtung verstehen. Jesus hat sich nicht alles gefallen lassen im Prozess. Wir meinen ja manchmal, ja, dann muss ich mir jetzt immer alles gefallen lassen. Weit gefehlt. Da hatte man ihn etwas gefragt und Jesus stellte die Rückfrage und ein Diener des hohen Priesters schlug ihn. Und dann sagte Jesus zu ihm mitten im Prozess, warum schlägst du mich? Wenn ich was Falsches gesagt habe, dann beweise es mir. Aber sonst, warum schlägst du mich? Merken wir? Er hat sich nicht einfach nur alles bieten lassen. Das muss man nicht. Manchmal muss man auch eine Grenze ziehen, aber halt in der rechten Herzenshaltung. die Gewissheit des Knechtes, er weiß, er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Mein Anwalt, mein bester Freund, mein Allernächster ist mir nahe. Deshalb weiß Jesus, er wird nicht zu Schanden werden, obwohl er da am Kreuz hängt und alle denken, er ist bereits zu Schanden geworden, ist schon alles aus. Hält Gott seinen Sohn fest und bringt ihn durchs Kreuz durch, dass Jesus ganz am Schluss sagen kann, Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus ist nicht zu Schanden geworden. Und dann, richtig sichtbar, wurde das an Ostern, in der Auferstehung. Der ist nahe, der mich gerecht spricht, der mein Recht aufrichtet. Und mit der Auferstehung Jesu hat der Vater das Recht des Sohnes aufgerichtet und hat der Vater im Himmel, der heilige Gott, klargemacht, der da an diesem Kreuz starb, das war kein Gotteslästerer, obwohl man ihm das vorgeworfen hat, dass er ein Gotteslästerer sei. Nein, es ist der Gerechte, der eine wahrhaft Gerechte, den es auf dieser Welt jemals gab. Das hat Gott bewiesen mit der Auferstehung. Deshalb, wie gut, dass wir nicht nur Palmsonntag und Karfreitag feiern, sondern dann Ostern feiern. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Mein Recht steht bei Gott. Mein Recht, meine Gerechtigkeit steht bei Gott. Und das ist etwas, dass wir jetzt auch noch mal so ganz persönlich für uns mitnehmen dürfen. Meine Gerechtigkeit, die steht bei Jesus. Ich kann mich nicht selber recht machen vor Gott. Ich muss mich nicht selber recht machen. Ich darf mich verlassen auf die Rettertat Jesu. Und was ist, wenn Menschen mich anklagen und gegen mich streiten? Dann darf ich es auch machen wie Jesus. Und damit möchte ich dann auch schließen, 1. Petrus 2. Und ich lese ab Vers 21. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Der Knecht Gottes, hörbereit, beschenkt mit einer geübten Zunge, um müden diese gute Botschaft zu sagen. Der Knecht Gottes, der viel gelitten hat und in dem Leiden gehorsam war und gesagt hat, ja, Vater, ja, zu diesem Weg, den du mich führst. Der Knecht Gottes, der in der Gewissheit lebte, mein Recht steht bei Gott und den Gott nicht zu Schanden werden ließ. Wir beten. Herr Jesus, all das sind Gedanken, die für unseren kleinen Kopf viel zu groß sind. Aber lass uns doch in dieser Passionszeit etwas davon erfassen, was du getan hast. Sprich's uns ins Herz. Lass dein Wort mitten in unseren Alltag hineinkommen. Und dann mach uns bitte auch fähig, anderen das weiterzusagen. Du großer Heiland, du weißt um die schrecklich viele Not in unserer Welt. Du siehst die Menschen dort in der Ukraine, die wir stellvertretend nennen, für die vielen, die in solchem Leid des Krieges und der Flucht sind. Und wir danken, dass du jeden Einzelnen siehst, ganz persönlich in seiner Situation. Komme doch mit deinem Erbarmen, mit deiner Hilfe dort hinein und wehre du dem altbösen Feind, der Menschen kaputt macht. Du weißt aber auch um das viele andere Elend, oft so ganz verborgen auch in unserem Volk, bei den Menschen unseres Landes. Und du bist der Sieger. Und du kannst dem Bösen treiben, auch ein Ende machen und Menschen herausretten. Wir danken dir dafür und wir preisen dich, dass du so stark bist. Wir möchten dich gerne auch bitten, für alle die, die krank sind, für die, die im Leid sind. Komme du mit deinem Trost, so wie du es früher gemacht hast bei den Menschen, als du auf der Erde warst. Komm mit deinem tröstenden Wort, auch heute, auch zu denen, die an den Toren der Ewigkeit stehen. Komme du aber bitte auch zu den Starken, zu den Mächtigen, zu denen, die meinen, sie haben alles im Griff. Herr, wir bitten dich für die Politiker auf dieser Welt, dass du dich als der starke Herr und König ihnen in den Weg stellst, ihnen begegnest und sie auf deinem Weg leitest. Und wir bitten dich auch für die, die wir ganz persönlich kennen, für die wir gerne beten wollen, dass sie dich erkennen. Danke, Herr, dass du uns deine Worte geschenkt hast, wo wir alles zusammenfassen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann laden wir Sie ganz herzlich auch für die kommenden Gottesdienste ein am Karfreitag, an Ostersonntag und Montag und auch weiterhin. Und wir bitten noch um den Segen, wenn Sie aufstehen können dazu. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.